Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Jesus betete einmal an einem Ort, und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Sünden. Denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Evangelium Jesu Christi. Ja, man könnte sagen, das Evangelium ist jetzt nicht die ganz große Offenbarung, weil natürlich das Vaterunser sehr bekannt ist und auch über den Bereich von Christen hinaus gesprochen wird. Aber es ist ein Evangelium, das wie wenige andere das offenlegt, worum es im Christlichen überhaupt geht. Und zwar über das Beten hinaus. Also irgendwie ist es ja so, dass wir an irgendeinem Mangel leiden, der uns dazu führt, dass wir ständig auf der Suche sind, wie wir den ausfüllen können. Und selbst wenn sich ein Wunsch erfüllt, also wenn wir ein Ziel erreichen, das wir uns gesetzt haben, dann hält die Befriedigung darüber meist nicht so sehr lange an, sondern geht dann wieder über in eine neue Unruhe, und dann schaut man sich um, was man finden könnte, was einem jetzt irgendwie, was die Unruhe widerlegen würde, ja, sodass man da so ein Stück zu, ja, Frieden findet, Ruhe findet. Oder ich glaube auch, dass wir kaum, also dass es eher die Ausnahme ist, wenn wir mal in der Lage sind, etwas selbstlos zu tun. Also selbstlos in dem Sinn, dass es nicht diese Beimischung gibt in dem Motivmix, die macht, dass wir immer auch gucken, dass egal was wir tun, dass da immer auch ein bisschen was für uns selber rausspringt. Irgendeine Art von Gewinn irgendwie auch für uns selber rausspringt. Also dass man das sieht, was wir da vielleicht an Gutem tun, dass das gewürdigt wird, dass wir darüber zu Ansehen kommen oder unser Netzwerk ausbauen oder egal was, ja. Also das, finde ich, sind Hinweise darauf, dass wir haben es nötig, uns so zu verhalten, weil es uns an irgendwas offensichtlich ziemlich tiefliegendem permanent fehlt. Und entwickeln dann Ideen und Streben, wie wir diesen Mangel auch erfüllen könnten. Und aufs Religiöse übertragen und aufs Beten übertragen heißt es, dass wir spontan meistens so beten, dass wir Gott, also wir wissen schon, was wir brauchen, und das tragen wir dann Gott vor und der soll es dann machen. Also das ist so ein bisschen die Umkehrung der Verhältnisse, wie sie in Wahrheit sind, weil wir machen uns darin zum Gott, ja, wir, und machen den Gott zum Zauberlehrling, der jetzt dessen besonderer Kräfte wir uns aber in unserem eigenen Interesse natürlich gerne bedienen würden. Und das stellt das Vaterunser komplett auf den Kopf. Wenn man es so betet, dass man irgendwie in seinen Vollzug hineinkommt, dann ist der Beginn Vater, ja, da könnte man schon innehalten. Weil das, was ich gerade beschrieben habe, da ist ja irgendwie so ein Geist drin, der Art, eigentlich bin ich auf mich selber zurückgeworfen oder auf mich selber angewiesen. Ich muss im Haifischbecken irgendwie gucken, wie ich so zu meinem komme, wie ich mich da behaupten kann. Und schon dieses erste Wort widerlegt es. Da ist nicht nur Haifischbecken, sondern da gibt es einen Vater. Also für Jesus ist es positiv besetzt. Es muss ja nicht für jeden von uns so sein, aber er meint es so, einen Vater oder eine Mutter, an die wir uns wenden können, von dem wir erhoffen können, etwas Gutes zu bekommen. Also Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Der Vollzug dieses Gebetes, der nimmt uns selber aus der Mitte raus. Also wenn wir sonst immer darauf bedacht sind und sozusagen sich alles darum dreht, wie wir zu unserem kommen, wenn wir uns in den Vollzug hineinstellen, ist es so, wir gehen beiseite und schaffen Raum für den Vater und seine Liebe und für der Heilschaft, sein Name werde geheiligt und dafür, dass sein Reich kommt. Also nicht, dass unsers entsteht, was wir immer betreiben, sondern dass sein Reich kommt. Sozusagen mit dem Vertrauen, dass dieses Reich, dass sein Wille das bringen kann, was wir mit unserem Streben nicht hinbekommen, nämlich, dass es wirklich unsere Seelen befriedet, dass Ruhe entsteht, dass wir bei uns selber ankommen. Und darin wirklich Ruhe finden. Die Wir-Bitten, die dann kommen, hier die drei, die müssen dann von besonderer Bedeutung sein, wenn sie in dem Rahmen aufgezählt werden. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Das Brot, das wir brauchen, das ist nicht nur das, was wir für den Leib brauchen und was wir im Sozialen brauchen. Es ist das, was uns hilft, zu unserer Bestimmung zu finden, die darin liegt, dass wir in die Einheit mit Gott gelangen oder dass sich diese Einheit vertieft. Jetzt schon in unserem Leben und erst recht im Tod. Und dazu dient uns nicht nur die irdische Speise, sondern auch jedes Wort aus seinem Mund, von dem wir leben, wie Jesus bei einer seiner Versuchungen sagt. Und dieses Wort ergeht an uns im Alltag. Nicht nur, aber auch und ganz wesentlich in dem, was mich da anspricht. Also so wie zum Beispiel der gute Samariter den Verwundeten sieht und er die Räubergefallenen sieht und im Innersten berührt wird und Mitleid empfindet und sich stören lässt, und das ist schon Teil seiner Antwort, und anfängt, den Verwundeten zu versorgen. Während die beiden anderen ihn sehen, da rührt sich nichts. Die werden nicht angerufen. Also Gott und sein Wort, das, was wir brauchen, begegnet uns im Alltag über das, was uns irgendwie berührt. Auch im Alltag hier im Ashram, in der Meditation, in der Gruppe, im Tun. Da, wo ich merke, oh, das berührt mich, das betrifft mich irgendwie. Dann erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Also da geht es irgendwie um Vergebung. Also die erste Bitte war, dass Gott uns in unserem Alltag anruft und wir so hellhörig sind, damit er uns in die Einheit mit sich führen kann. Und jetzt geht es ums Vergeben. Das ist die Waffe, die wir haben, um sozusagen die Kränkungen, die wir im Leben erleiden, immer wieder erleiden, loszuwerden. Wenn wir sie nicht benutzen, dann bleiben wir in einer ganz bestimmten Rollenverteilung gefangen, nämlich wir selber sind die Opfer. Und wir sind klein und wir sind unschuldig und wir sind verletzt und schwach. Und dann gibt es den Täter, und der ist schuld und der ist ein Schwein. Und man müsste auch gucken, wie man dem an die Beine tritt. Und zwar möglichst so, dass der es merkt oder dass andere ihm an die Beine treten. Und umgekehrt, weil ich ja das Opfer bin, habe ich auch Anspruch, dass mir irgendwie mal Ersatz geschieht und dass ich mir da was holen kann. Auch habe ich auch ein Vorrecht vor anderen, weil ich bin da auch mal dran, muss ja auch mal dran kommen. Ja. Und das ist die Weise, wie aus dem Opfer dann seinerseits ein Täter wird. Ich habe den Namen des Autors vergessen. Der steht, glaube ich, da unten auch in unserer Bibliothek. Der hat ein Buch geschrieben über das Vergeben, und der spricht vom Täter-Opfer-Reigen, der immer weiter getanzt wird, also in dem der Opfer zum Täter wird und der Täter zum Opfer wird und so weiter, der immer weiter getanzt wird, wenn man nicht vergibt. Und Vergeben ist etwas, was ich selber bewerkstelligen kann. Also zumindest, es lässt sich ja nicht jeder Konflikt lösen. Einfach deswegen, wenn der andere nicht will, dann geht's halt nicht. Aber Vergeben, das ist etwas, was in meinen Händen liegt, auch wenn ich es nicht herstellen kann. Vielleicht ist es eine ganz lange Zeit, wo ich mich erstmal dran berausche, dass ich mich so echauffieren kann über den Täter und so klar sehe, dass der eben der Täter und der Schuldige ist. Und dann beginnt eine nächste Phase, wo ich merke, wenn ich mich echauffiere, dann werden in mir die ganzen negativen Gefühle wieder wach, der Gekränktheit, der Hilflosigkeit, einer auch hilflosen Wut. Und ich merke, ich erlebe eigentlich mein Opfersein nochmal neu. Und das ist vielleicht die Voraussetzung dafür, dass der Wunsch überhaupt entsteht, davon frei zu werden. Dadurch, dass ich um Vergebung bitte, dass ich bitte, vergeben zu können. Vielleicht, da steckt auch noch eine weitere Voraussetzung drin, nämlich ein Verlangen nach einem Leben, das frei ist von dieser Obsession, ja, das irgendwie in Frieden, das im Frieden stattfinden kann und in der Freiheit und nicht dauernd erleben muss, wie ich selber Gefangener meiner Rollenverteilung und der damit verbundenen Gefühle bin. Wenn ich dann vergeben kann, mache ich genau wieder diese Erfahrung, befreit zu sein, leben zu dürfen ohne den Ballast von Ohnmacht und Gekränktheit und Wut und Rachegefühlen. In der Matthäus-Formulierung derselben Bitte sind die sozusagen die Bedingungsverhältnisse umgekehrt. Also hier war unser Vergeben Voraussetzung dafür, dass ich die Erfahrung machen kann, dass auch Gott mir vergibt. Bei Matthäus ist umgekehrt, dass Gott uns vergibt, dass ich mal Vergebung erfahre und wie sich das anfühlt, die Voraussetzung dafür, dass ich auch anderen vergeben kann. Ich glaube, das ist in Wahrheit so ein zirkulärer Zusammenhang. Also Vergebung, ganz wichtig. Und die dritte Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Bei der muss ich irgendwie passen. Bei Jakobus ist es so, dass nicht Gott uns in Versuchung führt, sondern wir selber durch unsere eigenen Begierden das machen. Also Gott führt uns gar nicht in Versuchung. Dann ist es auch so, dass also zumindest Prüfungen es gibt und die auch notwendig sind. Im Römerbrief singt Paulus das Lied der Bedrängnis. Wir rühmen uns auch unserer Bedrängnis, denn Bedrängnis schafft uns Geduld, Geduld führt zu Bewährung, Bewährung lässt die Hoffnung in uns keimen. Und durch die Hoffnung gehen wir nicht zugrunde, weil dann die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen wird. Also Bedrängnis ist gar nicht so schlecht aus dieser Sicht. Was heißt da, führe uns nicht in Versuchung? Ich habe mir überlegt, wenn er das macht, was passiert denn dann, wenn wir nicht in Versuchung geführt werden? Versuchung heißt, wir sind zerrissen, wir wissen nicht genau, wir wissen auch gar nicht so genau, was ist dann jetzt gut, was ist jetzt schlecht. Ja? Versuchung heißt es jetzt muss ich aber die Muskeln anspannen und gucken, dass ich das Gute, was ich zumindest denke, dass das Gute ist, dass ich das durchziehe. Wenn die Jünger sozusagen nicht in der Versuchung, die die Verhaftung Jesu darstellt, gefallen wären und dann auch noch Anstoß an ihm genommen hätten, sodass sie den da an seinem Kreuz haben sterben lassen und nichts mehr damit zu tun haben wollten, dann wären sie vielleicht nicht in der Lage gewesen, die Erscheinung des Auferstandenen zu empfangen, weil sie gar nicht durch ihr Scheitern so hätten hindurchgehen müssen. Also die Lage finde ich ziemlich unübersichtlich bei der Sache mit der Versuchung. Aber eins ist klar. Sie bringt uns in eine Zerrissenheit. Und macht uns auch blind. Wir wissen nicht, was jetzt richtig dran ist, in welche Richtung es gehen soll. Und das Wachen und Beten darin, das geht auch oft über unsere Kräfte. Wenn er uns nicht in Versuchung führt, dann können wir aus seiner Gegenwart leben, in der Präsenz, mit der er uns umgibt, aus dem Grund, den er für unser Leben darstellt. Also darum bitte ich gerne. Den Alltag als Chance sehen, in dem Gott uns zu sich selber führt und in unsere Ruhe und zu uns selber führt. Die Vergebung als das Mittel, in dem wir darin bleiben können. Und die Bitte, nicht in Versuchung geführt zu werden, als Bitte, aus Gott als unserem Grund leben zu dürfen.